So Leute, Licht aus.
Und die Ohren auf fürs NEW-Magazin.
Herzlich willkommen noch einmal zum zweiten Teil des NDW-Magazins. Ich bin Klaus Hausmann, ich begleite Sie weiterhin durch die Sendung. Fremdenfeindlichkeit, Erforschung, Erklärung, Gegenstrategien. Unter dieser Überschrift läuft seit 1993 im österreichischen Wissenschaftsministerium ein Forschungsschwerpunkt, zu dem die Dokumentation im zweisprachigen Kärntner Traber Verlag erschienen ist. 30 wissenschaftliche Projekte beschäftigen sich in diesem Rahmen mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit. Seit der Ostöffnung 1989 gehen auch in Österreich regelmäßig absurde Horrormeldungen über die unmittelbar bevorstehende Überschwemmung Österreichs durch die osteuropäischen arbeitssuchenden Bürgerinnen und Bürger durch die Boulevardpresse. Alle möglichen populistischen Politiker versuchen aus der erzeugten Stimmung Kapital zu schlagen. Die Haider-FP führt regelmäßig Ausländerwahlkämpfe, aber auch andere Parteien steigen auf diesen Diskurs ein. Das gilt nicht nur für Österreich. Professor Klaus Ottermeier arbeitet unter anderem an der Universität Klagenfurt und hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Bücher verfasst, in denen er versucht, die Mechanismen, mit denen auch ein Jörg Haider seine Politschau betreibt, zu entmystifizieren. Herr Ottermeier, Sie haben im Rahmen des Forschungsschwerpunkts Fremdenfeindlichkeit einen Bericht geliefert zum Thema Fremdenfeindlichkeit als Selbstwertdroge. Es kommt immer wieder zu dieser Situation der Opfer-Täter-Umkehr. Können Sie vielleicht kurz zusammenfassen, zu welchen Schlüssen bzw. Ergebnissen Sie gekommen sind?
Am Anfang steht die Überlegung, dass dieser vielstrapazierte Begriff der Identität ja oft auch in die Irre führt. Sehr oft verknüpft ist mit einer Ethnisierung des Identitätsbegriffs. Identität, Selbstwertgefühl, Selbstgefühl, Selbstbewusstsein kommt nicht nur aus unserer ethnischen Zugehörigkeit, kommt auch nicht nur aus der multiethnischen Begegnung, sondern Identitätsgefühl kommt ganz stark aus der Möglichkeit, etwas Sinnvolles zu tun, Arbeit zu haben, die einen bestätigt. Und es kommt auch sehr stark aus mehr oder weniger befriedigenden Liebesbeziehungen. Das Ethnische ist eine Dimension, aber im Moment wird so geredet, als ob das die Hauptdimension ist. Das tun sowohl die Rechten als auch manchmal die kritischen Geister, nicht? Indem sie sagen, also wir wollen es multiethnisch, multikulturell. Das ist nicht die Lösung aller unserer Identitätsfragen. Das heißt, man braucht praktisch gesehen jetzt eine Gesellschaft, in der die Menschen befriedigende Arbeitsverhältnisse haben und befriedigende Liebesverhältnisse. Und wo natürlich dann auch die Menschen mit verschiedener Herkunft sich gut verstehen und gegenseitig anerkennen. Die ethnische Verengung des Identitätsbegriffs lenkt zum Teil ab von diesen ganz grundlegenden Fragen eines sinnvollen und befriedigenden Lebens. Und natürlich ist es so, dass die Thematik der Konkurrenz ethnisch abgehandelt wird, dass die Konkurrenz von billigeren Arbeitskräften an den Ausländern abgehandelt wird, die vielleicht über die Grenze kommen. Aber dieselbe Konkurrenz gibt es auch zwischen verschiedenen inländischen Gruppen. Aber ethnisch lässt es sich so schön einfach ausdrücken. Es ist sehr viel Unbewusstes daran beteiligt, an der Fremdenfeindlichkeit. Einmal der Titel sagt ja Fremdenfeindlichkeit als Selbstwertdroge. Menschen mit einem ansonsten sehr schlechten Selbstwertgefühl neigen dazu, sich durch die Abgrenzung vom Fremden selber zu erhöhen und ihr Selbstwertgefühl zu füttern. Da werden sie kurzfristig high. Ich bin ziemlich überzeugt, dass zum Beispiel bei gewalttätigen Rechtsextremen das so abläuft, dass sie in eine Art Rausch verfallen beim Prügeln, beim Entwerten des anderen. Aber auch bei Menschen, die sich verbal über andere stellen, gibt es diese Fremdenfeindlichkeit als Selbstwertdroge. Nicht? Nehmen wir diese Geschichte, jetzt die Äußerung, die neue Äußerung vom Haider, wo er sich über den Ariel Musikant lustig macht und seinen Namen und dann sagt, wie kann jemand wie der so viel Dreck an dem Stecken haben? Dann kommt ein wieherndes Gelächter, ja, und in diesen Sekunden oder Minuten fliegen das Publikum und der Redner gemeinsam auf zu einem rauschartigen, wunderbaren Selbstwertgefühl, ne? Das die Menschen natürlich entschädigt für viel Frust und viel Selbstwertzweifel, die sie in ihrem Alltag haben. So ähnlich funktioniert Fremdenfeindlichkeit als Selbstwertdroge. Es gibt noch viele andere psychoanalytische Aspekte, die zu erklären hier vielleicht ein bisschen zu lang dauern würde.
Wie zum Beispiel dieser Mechanismus der Opfer-Täter-Umkehr, den Sie schon oft zu verschiedenen Anlässen beschrieben haben.
Also es ist so, dass wir in den Ausländer für alles Mögliche, den Fremden für alles Mögliche benutzen können. Zum Beispiel als Container, als Projektionsablagefläche für ungeliebte Triebimpulse, für unsere eigene Gier, für unser eigenes Gefühl, manchmal schmutzig und korrupt zu sein, für unsere eigene Aggressivität. Wir können ihn sozusagen als Triebcontainer benutzen. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, der oft vergessen wird, dass wir im Ausländer auch unser eigenes und im Fremden unser eigenes Gewissen abwehren. Nicht? Da spielt die Täter-Opfer-Umkehr eine große Rolle. Wir spüren eigentlich irgendwo, weil kaum ein Mensch gewissenlos ist, wirklich völlig gewissenlos. Wir spüren eigentlich, dass es da sehr viele Verfolgte gibt, manchmal auch traumatisierte Menschen in schwierigen Lebenssituationen, die eigentlich unsere Hilfe brauchen. Sie sollen aber tunlichst jenseits der Grenze bleiben. Manchmal spenden wir auch noch, damit sie dort bleiben. Das ist auch gut so, dass man spendet. Wenn sie uns aber nahe kommen, möchten wir unser Gewissen oft auch gerne wieder loswerden, jedenfalls als Dauerverpflichtung gegenüber, sagen wir, Flüchtlingen, Verfolgten, die in unserer Nachbarschaft wohnen oder Menschen, von denen wir eigentlich auch das Gefühl haben, sie brauchen unsere Hilfe, sie brauchen unseren Schutz. Und dann warten wir gewissermaßen nur darauf, dass über diese Person irgendetwas ruchbar wird, irgendwelche Dinge, dass sie ihre Essensrationen nicht aufgegessen haben oder dass sie vielleicht gespendete Kleider weggeworfen haben oder dass man Schmutz gesehen hat vor ihrer Wohnunterkunft, was man natürlich durch beengte Unterbringung auch noch fördern kann. Oder irgendeine Geschichte von irgendeinem Drogenhändler wird dann benutzt, um die ganze Gruppe als Simulanten hinzustellen, als Leute, die unsere Hilfe nun doch nicht verdienen. Und das führt dann dazu, dass wir die Menschen, die eigentlich Opfer sind, als Simulanten und als Täter hinstellen können und uns selbst als Opfer dieser Menschen oder sogar unserer eigenen Gutmütigkeit. Und besonders attackiert im Zusammenhang werden dann immer die sogenannten Gutmenschen, die gewissermaßen eine ganzjährige Verpflichtung und Hilfeleistung gegenüber solchen Opfern und Verfolgten verkörpern und verfolgen. Und das darf nicht sein, das muss lächerlich gemacht werden und in Wirklichkeit wehren wir psychoanalytisch gesehen dabei unser eigenes Über-Ich, unser eigenes schlechtes Gewissen ab, nicht? Und indem wir uns selber als Verfolgte stilisieren. Und man kann, und der Fall Omofuma ist ja auch ein Beispiel dafür, dass man jemanden, der nun eindeutig ein Opfer war, hingestellt hat als einen Täter, als jemand, der zu einer Tätergruppe gehört hat. Und man hat ja die ganze Gruppe der Afrikaner als Drogendealer und als zukünftige Mörder unserer Kinder in Wien dann hingestellt. Sie pauschal zu Tätern gemacht, um das eigene Gefühl, wir sind hier vielleicht Täter oder Mittäter gewesen, abzuwehren, nicht? Das ist ein Ausdruck einer mentalen Verwahrlosung, die aber in unserer Kultur leider gang und gäbe ist.
Wie ist eigentlich die Rolle der Medien aus Ihrer Sicht, besonders in Österreich, mit dieser Medienkonzentration, wenn es um die Forschung der Fremdenfeindlichkeit und da wiederum speziell um die Boulevardmedien geht?
Die Kronenzeitung ist natürlich eigentlich ein Skandal, gegen den sich niemand öffentlich aufzutreten traut. Also im Zusammenhang mit der Omofuma-Affäre ist ja wirklich eine breite Hetze gegen Schwarzafrikaner betrieben worden, zusammen mit der FPÖ, Arm in Arm mit einer Frau Pablé, die ja damals behauptet hat, dass Schwarzafrikaner nicht nur anders aussehen, sondern von Natur aus besonders aggressiv sind und kriminell. Da traut sich niemand anzutreten. Es werden ja dort ganze Gruppen pauschal diskriminiert und verhöhnt, wenn man die Stabal-Kolumnen sieht. Es gibt eigentlich in Österreich einen Paragraphen, der Verhetzung verbietet, also die Entwürdigung, die Verspottung ganzer Menschengruppen aufgrund ihrer Hautfarbe oder anderen Religion. Das ist der Paragraph 283 des Strafgesetzbuches. Der wird aber in Österreich nicht angewandt, so gut wie nicht angewandt, unter anderem wahrscheinlich deswegen, weil man dann also jede dritte oder vierte Kronenzeitungsausgabe klagen müsste, nicht?
Schönen Dank für das Gespräch.
Oh, yeah, give me more.
Bisher war der Heeskamphof in Stoppenberg einer der größten verbliebenen Obdachlosensiedlungen in Essen und leider auch ein klassischer sozialer Brennpunkt. In den vergangenen Jahren sind im direkten Umfeld dieser Notunterkünfte neue Einfamilienhäuser gebaut worden. Soziale Konflikte waren vorprogrammiert, die insbesondere die örtliche CDU nutzte, um zeigen zu können, wie intensiv sie sich mit ihrer Ratsmehrheit für die gutbürgerliche Klientel in die Bresche schlägt. CDU-Ratsfrau Jutta Eckenbach verhielt sich allerdings beim Umgang mit der Zukunft des Heeskamphof wie das Rhinoceros in der Baumschule. Ohne weitere Folgen für andere Stadtteile zu berücksichtigen, versprach sie rigoros den Eigenheimbesitzern einen baldmöglichsten Freizug der anliegenden Obdachlosensiedlung. Tatsächlich konnten die meisten Bewohner der Notunterkunft glücklich in gewöhnliche Mietwohnungen vermittelt werden. Eine Familie allerdings dürfte bald für Sprengstoff in der alten Essener Obdachlosensiedlung Eickwinkel sorgen. Hören Sie hier Auszüge einer Bürgerversammlung, mitgeschnitten von Walter Wandke.
Worum geht es eigentlich heute Abend? Wir sind vor einigen Wochen schon Ende Dezember von einer Reihe von Bürgern hier aus den umliegenden Straßen angesprochen worden, als nach und nach kund wurde, dass aus dem Bereich der noch Notunterkunft Heeskamphof in Stoppenberg eine größere Familie in die Notunterkunft Eickwinkel verlagert werden soll. Und damit einherging eine Reihe von Befürchtungen, die augenscheinlich ja auch von der Verwaltung geteilt werden, weil zumindest das Gerücht um diese Familie geht, dass es erforderlich ist, für ihre Unterbringung hier zusätzlich einen privaten Wachdienst zu engagieren, vermehrte Polizeipräsenz hier auffahren zu lassen und diese Familie von der Verwaltung selber ja wohl augenscheinlich auch als, wie nennt man das so schön, nicht mietfähig bezeichnet wird. Aber was nicht mietfähig ist, kann der Grebe, den ich dann hier als Vertreter der Verwaltung auch recht herzlich begrüßen möchte, sicherlich gerne darstellen. Wir sind angesprochen worden, dass das eine Entwicklung ist, die man hier im Umfeld nicht hinnehmen will. Denn über Jahre hinweg hat sich hier im Umfeld des Eickwinkel ein friedliches Nebeneinander unter Respektierung auch des Andersseins unterschiedlicher Kulturen entwickelt. Ich freue mich, dass die Bewohner des Eickwinkel heute ebenso hier sind wie viele der Anwohner. Wir haben deshalb auch heute hier eingeladen, weil wir genau diese Situation auch bewahren wollen. Wir wollen dieses friedliche Miteinander bewahren. Wir sprechen uns auch als Bürgerliste ganz deutlich nicht gegen Sintis in unserem Stadtteil aus. Wir sprechen uns aber dagegen aus, dass durch eine Maßnahme, wie sie jetzt möglicherweise zustande kommt, erneut Vorurteile, die seit Jahrzehnten und Jahrhunderten gibt, eigentlich wieder neu geschürt werden. Wir befürchten mit dieser Verlagerung, dass erstens die Menschen, die heute im Eickwinkel selber wohnen, massiv unter Druck gesetzt werden, dass dort Stress und Ärger entsteht, der aus unserer Sicht auch nicht durch permanente Präsenz von Ordnungskräften überhaupt verhindert werden kann. So, all das war Veranlassung genug. Wir haben auch einen entsprechenden Antrag als Bürgerliste schon in die Bezirksvertretung 5 eingebracht, diese Verlagerung zu verhindern, weil wir eigentlich genau dieses befürchten, auch die Bewohner des Hauses Eickwinkel selber. Als wir selber uns die Örtlichkeiten im Eickwinkel nochmal angeschaut haben, ein Gebäude, an dem man ja häufig einfach nur am Rande vorbeiläuft, und wir haben feststellen müssen, dass in Teilbereichen des Gebäudes die Zustände menschenunwürdig sind, und zwar so menschenunwürdig sind, dass dies auch Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Bewohner hat. Ich sag mal, alle erfahren sie im Moment die kalten Tage hier, und wenn sie selber mit kaputten und nicht funktionsfähigen Öfen dort sitzen würden, könnten sie sich ausmalen, wie sich das eigentlich auf ihren Gesundheitszustand kurzfristig und auch dauerhaft eigentlich auswirkt. Das geht Richtung kaputter Fenster und Ähnliches. Und auch das war für uns ein Grund, in der Bezirksvertretung 5 einen Antrag zu stellen, diese Zustände zu beseitigen, natürlich auch unter Einbeziehungen, unter Mithilfe der Menschen, der Bewohner des Hauses im Eickwinkel. Ja, das vielleicht einfach mal zur Vorbemerkung vorneweg. Es freut uns, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Ich würde eigentlich ganz gerne dem Herrn Grebe vorab das Wort geben, dass er die von der Verwaltung geplante Maßnahme mal hier darstellt.
Ja, schönen Dank, Herr Bese. Meine Damen und Herren, guten Abend. Mein Name ist Robert Grebe. Ich bin verantwortlich für die Unterbringung von Menschen in dieser Stadt, für Flüchtlinge, die im Asylverfahren sind, für deutschstämmige Aussiedler und für Obdachlose in dieser Stadt. Wir haben zurzeit neben den Flüchtlingsheimen, die Sie vielleicht kennen, und hier in Altenessen haben wir auch einen Bereich in der Bischofstraße, einige Obdachlosensiedlungen, zurzeit noch 7 Siedlungen für Obdachlose, wovon eine Siedlung in Stoppenberg, der Heeskamphof, der Ihnen vielleicht bekannt ist, als eine der größten Siedlungen aufgrund politischer Entscheidungen nicht mehr für die Unterbringung von Obdachlosen zu nutzen ist. Wir hatten uns ursprünglich vorgestellt, diese Siedlung zu renovieren und in einen was bauliche und Heizungsfragen betrifft, in einen guten, relativ guten Zustand zu versetzen, um dort weiterhin Menschen unterzubringen. Wir hatten vorwiegend an deutschstämmige Aussiedler aus Russland gedacht. Dies ist, das haben Sie vielleicht in der Presse auch verfolgen können, kontrovers diskutiert worden. Wir haben gesagt, gut, wir können uns sicherlich von dieser Siedlung trennen, wenn wir die anderen vorhandenen Unterbringungsbereiche nutzen. Und wir haben hier im Essener Norden einige obdachlosen Siedlungen, die uns hier noch zur Verfügung stehen. Dazu gehört eine Siedlung beispielsweise im Bereich Schönebeck, die in einem sehr, ich sag mal, räumlich eng begrenzten Wohngebiet liegt, ähnlich wie der Heeskanzhof in Stoppenberg auch. Und wir haben hier die Siedlung, die relativ kleine Siedlung, Eickwinkel, hier in Altenessen, die uns noch zur Verfügung steht, zur Unterbringung von Obdachlosen. Jetzt muss man vielleicht kurz sagen, was wir im Allgemeinen unter Obdachlosensiedlungen verstehen oder unter obdachlose Menschen verstehen. Grundsätzlich sind wir vom Sozialamt nicht daran interessiert, Obdachlosenunterkünfte zu betreiben. Hier im Sprachgebrauch im Ruhrgebiet hat man früher mal Mau Mau dazu gesagt. Der Begriff wird Ihnen sicherlich auch noch bekannt vorkommen. Aber es gibt Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen entweder nicht mehr in der Lage sind, eine eigene Wohnung zu erhalten, sei es, dass sie vom Vermieter herausgeklagt wurden und mehr oder weniger auf der Straße standen, sei es, dass sie aus anderen Gründen, wie ein Leben nun mal verlaufen kann, schlecht ein eigenes Unterkommen bekommen. Deshalb ist die Stadt verpflichtet, solche Unterkünfte zu betreiben, möglichst dezentral. Darum haben wir ja auch mehrere in dieser Stadt da vorne und nicht eine Großunterkunft, wo wir alle verschiedenen Menschen zusammenbringen. Wir achten in der Belegung unserer obdachlosen Unterkünfte natürlich auch darauf, dass wir von der Bewohnerstruktur her hier eine, wie soll ich sagen, homogene Verteilung bekommen. Dass wir also glauben, jetzt nicht alles wild durcheinander würfeln zu können, wer mit wem wohnt, sondern wir bemühen uns hier möglichst eine gleichförmige, weil wir auch Interesse daran haben, dass das Zusammenleben in den Siedlungen funktioniert, dass die Menschen aufeinander, ich will sagen, aufeinander zugehen unbedingt, weil Sorgen und Probleme hat da eigentlich jeder, der da in solchen Siedlungen wohnt, aber doch zumindest sich gegenseitig akzeptiert und respektiert, um dort auch ein vorübergehendes Zusammenleben zu ermöglichen. Parallel, und das gilt für alle obdachlosen Siedlungen dieser Stadt, sind wir immer bemüht und die Angebote kommen aus unserer Richtung eigentlich relativ häufig, für die Menschen Mietwohnungen zu verschaffen. Sie wissen, dass wir in dieser Stadt zurzeit das Glück haben oder auch Pech, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich als Leiter der Obdachlosenunterkünfte in Essen bin eigentlich sehr froh darüber, dass wir einen sehr hohen Wohnungsleerstand in dieser Stadt haben, daher relativ leicht Menschen in Mietwohnungen vermitteln können, weil die Mietwohnungen nun mal halt leer stehen. Das hat dazu geführt, dass man eine ganze Reihe von Flüchtlingen beispielsweise in der letzten Zeit auch in Mietwohnraum haben bringen können. Das wird immer dann funktionieren, wenn die Menschen, die wir ansprechen, selbst bereit sind, eine eigene Mietwohnung zu beziehen, mit den damit einhergehenden Rechten und Pflichten. Viele von Ihnen sind vielleicht Mieter und wissen, dass es Hausordnungen gibt, dass es Regeln gibt in Mietwohnungen, an die man sich anpassen muss, um da auch mit den Nachbarn und dem Eigentümer klarzukommen. Treppe putzen, Salz streuen, Winterdienst, diese ganzen Dinge, das ist Ihnen bekannt. Und es gibt Menschen, die entweder aufgrund eigener Entscheidungen oder aufgrund einer anderen Sichtweise, wie auch immer, entweder das gar nicht wollen oder wenn sie es vielleicht versuchen, Schwierigkeiten bekommen in ihrem Mietumfeld. Deshalb gibt es Obdachlosensiedlungen. Und auch in Essen gibt es sie. Und wir sind sehr froh, dass wir sie reduziert haben, denn wir haben nur noch etwa 480 Obdachlose überhaupt untergebracht in dieser Stadt. Es waren mal, mein Vorgänger sitzt ja auch im Saal, Herr Busfeld, es waren, glaube ich, mehrere Tausend. Ich glaube, in den 80er Jahren 12.000 insgesamt gewesen. Da ist also die Quote von 480 Obdachlosen schon ein, wie ich glaube, gutes Ergebnis. Vor diesem Hintergrund, und Sie werden sich fragen, warum erzählt er das eigentlich alles? Ich wollte Ihnen nur versuchen, ein Gefühl zu geben, wie wir mit unseren obdachlosen Siedlungen insgesamt umzugehen haben, was die Belegungsstruktur betrifft. Dass wir natürlich, und ich hätte auch lieber Geld in der Hand, Herr Bese, um unsere Objekte in einen sauberen, ordnungsgemäßen, gepflegten und wirklich lebenswerten Zustand zu versetzen. Wir haben das mal ausgerechnet. Wir liegen zurzeit, das ist eine Schätzung, nageln Sie mich da bitte nicht fest, aber wir liegen etwa so bei einem Sanierungsrückstau bei unseren Objekten insgesamt mit dem Flüchtlings- und Aussiedlerbereich. Da bräuchte ich ungefähr 40 Millionen Mark, um unsere Objekte in einen, wie wir glauben, angemessenen Zustand zu versetzen. Die bräuchten wir schon. Die kriegen wir nicht, weil die Prioritäten in dieser Stadt, wenn es darum geht, Investitionen in Bausubstanzen zu lenken, woanders liegen. Das sind politische Entscheidungen. Die ich nachvollziehen kann. Man will eher Schulbauten sanieren oder man will sich mit Objekten wie dem Saalbau beschäftigen. Ich kann das nachvollziehen. Da stehen die obdachlosen Siedlungen irgendwo hinten dran. Aber wenn Sie sagen, Sie waren vor Ort und haben Zustände gesehen, ich kann das nachvollziehen. Ich kenne die Siedlung Eickwinkel ja auch, ich war ja auch da. Mit der Entscheidung der politischen, den Hiskamshof als Obdachlosensiedlung überhaupt nicht mehr für Unterbringungszwecke zu nutzen, war uns klar, dass der Obdachlosenbereich stärker als bisher in Anspruch genommen werden muss. Und wir mussten für eine Familie, die in der Siedlung Hieskamshof untergebracht war, und da gehören nicht nur eine, da gehören mehrere Familien zu, es war ja eine recht große Siedlung, die zuletzt von etwa knapp 80 Personen bewohnt war, sind wir dabei immer noch, einen Großteil der Leute entweder in Mietwohnungen zu vermitteln, wenn es möglich ist, oder in anderen obdachlosen Siedlungen zu vermitteln, wenn es möglich ist. Wir müssen ja auch die Menschen fragen, ob sie das überhaupt wollen. Das geht ja nur, wenn das von beiden Seiten auch funktioniert. Und wir haben eine Familie in der Tat, die mit 10 Personen schwierig ist, denen eine Mietwohnung zu vermitteln. Ich denke, das werden Sie verstehen. Es ist nicht ganz einfach für 10 Personen was zu finden, wo wir kurzfristig, also jetzt sehr schnell, eine Alternative suchten. Denn unterbringen mussten wir sie. Darauf haben sie Anspruch. Sind Essener Bürger genauso wie Sie, deutsche Staatsbürger, die also irgendwo in dieser Stadt in einer obdachlosen Siedlung unterzubringen waren. Und da kam für uns primär zunächst einmal der Eickwinkel in Altenessen in Frage. Das war auch möglich, weil wir in Eickwinkel durchaus auch noch Kapazitäten, also Platz hatten, dass wir gesagt haben, wir wollen hier etwas umbauen und wir wollen etwas renovieren und wir wollen hier Platz schaffen für eine Großfamilie, die der Familie auch bekannt war. Das ist nachvollziehbar. Gleichwohl hatten wir hier in diesem Einzugsgebiet keine Alternative. Die einzige Alternative wäre gewesen, sehr schnell eine geeignete Mietwohnung zu finden mit einem Mietvertrag und einen Vermieter, der bereit ist, sehr schnell diese Wohnung auch zur Verfügung zu stellen. Da wir ja nun mal halt die Situation hatten, den Hieskamshof jetzt auch zum Anfang dieses Jahres aufzugeben. Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, als Kurzfristlösung die Familie im Eickwinkel unterzubringen und wir sind dabei, auch die Wohnungen, die dort existieren, so herzurichten, dass das Ganze funktioniert. Inzwischen ist es uns auch gelungen, sowohl mit der Familie Weinlich, wie auch mit der Familie, die hier in Rede steht, eine Verabredung zu finden, dass beide übereinstimmt, uns versichert haben, dass man zwar vielleicht nicht begeistert ist, aber ein Zusammenleben möglich ist. So kam es dann dazu, dass also ich mit diversen Anwohnern, Nachbarn, möglicherweise auch einige, die hier heute im Saal sitzen, längere Telefongespräche geführt habe, dass ich aus der Politik angesprochen worden bin und mit Sorgen und Ängsten konfrontiert wurde, die Herr Bese ja gerade auch kurz zum Ausdruck gebracht hat. Und ich bitte mich, da nicht falsch zu verstehen. Ich habe nur in diesem Zusammenhang, was die Ängste und Befürchtungen betrifft, die geäußert wurden, natürlich gesagt, dass es uns als Stadt Essen nicht egal sein kann, was in einer solchen obdachlosen Siedlung passiert. Insoweit sehe ich die Verpflichtung für alle unsere Bereiche, nicht nur für den Eickwinkel. Wenn da Dinge nicht funktionieren, die mit den grundlegenden Spielregeln des menschlichen Zusammenlebens zu tun haben, dann müssen wir die Polizei bitten, da mal vorbeizufahren. Mir durchaus glaubwürdig von Ihnen, also von Nachbarn, Anwohnern, dargestellt wird, dass es problematisch sein kann, polizeiliche Streifdienste zu machen oder Wachdienste.
Wenn Sie diese Familie nicht unterbringen können und im Eickwinkel können Sie es auch nicht, dann müssen Sie so lange da lassen, wo sie ist. Und dann können Sie den Hieskamshof eben erst dann zumachen, wenn diese Familie untergebracht ist. Und ob die CDU das nun passt oder nicht. Herr Grebe, Sie wie auch wir als Politiker stehen eigentlich auch repräsentativ für diese Stadt und was hier passiert, in diesem Stadtteil. Und wenn Menschen in diesem Stadtteil in teilweise unwürdigen Bedingungen wohnen, dann ist das auch sicherlich einer der Punkte, den wir hier öffentlich zu diskutieren haben.
Wir wollen hier ganz frei und ruhig leben. Wir leben schon über 35 Jahre hier zusammen. Wir haben überhaupt keine Beschwerden über diese Leute. Wir leben ganz ruhig nebeneinander. Ich möchte nicht unter Polizeischutz spazieren gehen. Das ist polemisch, ich weiß es. Aber das sind die Gedanken, die jeden Einzelnen hier im Saal beschäftigen.
Der Heeskampshof ist eine Obdachlosensiedlung, die ja nicht nur von dieser Familie alleine bewohnt wurde. Da wohnten auch noch einige andere Familien, die es aber nicht aus dem Umfeld der Gruppe der Sinti stammen. Und da war ein Drogenumschlagplatz, das hat die Polizei registriert. Da fanden Einbrüche statt, das ist registriert worden, da kamen die Anzeigen. Das ist alles passiert am Heeskampshof. Zu sagen, und die Einschätzung, die habe ich, die haben wir bei uns nie so in dieser hundertprozentigen Wahrnehmung geteilt, alles abzuladen auf eine Familie, die einen Sinti-Hintergrund hat, zu sagen, das waren alles die, das wäre etwas schnell geurteilt. Ich habe mich jetzt vorsichtig ausgedrückt, denn wir wissen auch, dass gerade was da noch viel gelaufen ist, was Polizeieinsätze betrifft, eben nicht nur um diese Familie herum sich abgespielt hat. Das muss man sehen. Es ist also nicht nur etwas, wo man sagt, das ist ja alles nur diese eine Familie, ansonsten wäre es am Heeskampshof dann auch ganz nett. So ist es nicht. Pandelt. Lassen Sie mich doch bitte ausreden. Bitte, lassen Sie mich doch ausreden. Deshalb, weil wir eine Beschlussfassung der Politik umsetzen, eine Obdachlosensiedlung zu schließen.
Ich denke, jeder hat mitbekommen, Sie müssen mit 6 und nachher 7 Personen eigentlich auf nur 3,5 Raum hausen. Und unten sollen 10 Personen in 7.
Und ich will unten die Zimmer. Und oben kriegt später meine Tochter die Zimmer. Das sind 3,5 und mein Sohn ist auch bald verheiratet, braucht nicht mehr lange. Was Sie sagen wollen, wir wollen auch nicht mehr.
Dieses Argument der räumlichen Enge ist mir jetzt, sag ich mal, in der Deutlichkeit bisher noch nicht klar geworden, obwohl ich bei Ihnen war. Wir werden das natürlich miteinander zu bereden haben, was hier heute Abend diskutiert wurde, was Ihre persönliche räumliche Unterbringungssituation unter Berücksichtigung der Kinder etc. betrifft. Das werden wir machen, sage ich Ihnen zu, auch sehr bald. Wenn das so ist, wie Sie es beschrieben haben, dann muss man mal über die Aufteilung im Heeskampshof vielleicht neu nachdenken. Wenn es funktioniert, dass wir vielleicht die bestehende Unterbringung im Heeskampshof verlängern können, ich weiß es nicht. Natürlich hat man dann mehr Zeit, dann könnte man natürlich auch mit Wohnungsgesellschaften über längerfristige Vermittlungslösungen diskutieren.
Um Sekten, destruktive Kulte bis hin zum Satanismus geht es in unserem nächsten Beitrag. Ralf Knifka war unterwegs und hat in der Rottstraße die Leiterin des Sekteninfos, Frau Kammanns, zu diesem Thema interviewt.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße jetzt die Frau Kammanns vom Sekteninfo Essen. Erstmal hallo.
Ja, hallo.
Sie beschäftigen sich hier in Essen mit Sekten, aber auch mit destruktiven Kulten. Was kann ich darunter verstehen?
Ja, wir nennen unsere Einrichtung Sekteninfo, weil das halt ein verständlicher Begriff ist. Unser Arbeitstitel ist aber Hilfe für Menschen, die mit destruktiven Kulten Probleme haben. Destruktiv heißt ja zerstörerisch. Und das heißt, wir prüfen also sehr genau, jetzt in Bezug auf die Bewegung, aber auch im Einzelfall, ob Destruktivität vorliegt, ob der Einzelne oder vielleicht die Familie oder gar Gesellschaft zerstört werden kann.
Ja, wir haben ja heutzutage nicht nur diese einfachen Sekten, sondern wir haben ja auch versteckte Sekten, versteckte destruktive Kulte, bei denen man halt auch nicht genau weiß, wenn man drin ist, ist man jetzt in einer Sekte oder im destruktiven Kult oder nicht.
Das Wort Sekte ist völlig ungeeignet, irgendeine Aussage dazu machen, die allgemein verbindlich ist. Es ist so, Sekten sind ja eigentlich Abspaltungen von bestehenden Glaubensgemeinschaften oder Religionsgemeinschaften im Sinne von einer bestimmten Schule. Also im Buddhismus gibt es nur Sekten, das heißt im Sinne von Schulen. Das ist nicht der Begriff, was allgemein gemeint wird. Heute ist Sekte ein Kampfbegriff geworden, der manchen schon sehr wehtut. Andererseits aber auch keine klare Definition ist, was wir meinen. Wenn wir landläufig von Sekten sprechen, meinen wir, das sind Bewegungen, die isolieren, die das Umfeld zerstören, die Leute herauslösen, die vereinnahmen, die in Abhängigkeit bringen und all dergleichen. Da muss man sehr genau unterscheiden.
Das heißt also, Sie prüfen erstmal, ist dieser Kult oder ist diese Sekte destruktiv? Isoliert sie den Menschen oder ist sie halt eventuell auch positiv?
Wir rücken also da weitgehend von dem Begriff Sekte ab und sprechen von Bewegungen, Organisationen, Gemeinschaften. Und dann prüfen wir eben, ist da eine Gefahr, da sind es gefährliche Bewegungen, sind sie irgendwie bedenklich oder sind sie ungefährlich? Und da helfen wir auch demjenigen, der bei uns da Klärung braucht oder erbittet bei der Einschätzung.
Ich meine, die meisten bekannten Sekten oder destruktiven Kulten, da haben wir ja alle schon von gehört. Es gibt aber auch Bewegungen, die, wenn man halt reingerät, erstmal nicht als destruktive Bewegung offensichtlich sind. Wie kann Otto Normalverbraucher erkennen, jetzt bin ich in eine Sekte oder in eine Bewegung reingeraten, die für mich destruktiv ist?
Das ist ein ganz großes Thema und auch ein sehr schwieriges Thema, weil es eben anders gehandhabt wird. Es ist ja so, dass die Bewegungen, gerade destruktive Bewegungen, also bedenkliche Bewegungen, die Leute versuchen hereinzuholen, ohne dass man genau weiß und spürt, dass es denn vielleicht eine Bewegung ist, die so eine Struktur hat. Also man lockt, man versucht herauszufinden, wo jemand so ein Defizit hat oder eine Lebensunsicherheit oder vielleicht ein Ideal verwirklichen möchte, spricht da an und holt langsam herein. Es ist eben eine Vereinnahmung. Zu erkennen wäre das unter Umständen, wenn mir nicht das Wissen in der ganzen Form gegeben wird, dass ich auf meine Fragen keine richtigen Antworten bekomme, sondern dass man mir sagt, das wirst du erst später verstehen können, da musst du erst diesen Kurs machen oder du bist noch nicht so weit, du glaubst noch nicht tief genug. Das sind alles Antworten, die eigentlich darauf hindeuten, dass ich kehrt machen sollte oder eine starke Führerfigur ist, eben eine Guru-Position vorhanden ist, eine Autorität, die alleine das Sagen hat und so weiter.
Heilerbewegung, Spiritismus haben doch ihre Wurzeln im Esoterikbereich. Glauben Sie, dass gerade jetzt aus dem Esoterikbereich sehr fragwürdige Bewegungen entstehen?
Wir haben sehr viel mit esoterischen Bewegungen zu tun. Es sind ja eigentlich fast ausnahmslos diese Bewegungen auch esoterisch oder der Esoterik zuzuordnen. Denn der Glaube, das nach innen gerichtet sein, ist eigentlich auch esoterisch. Das ist aber die gute Seite. Nur, wir müssen heute lernen zu unterscheiden. Man geht heute auf den Esoterikmarkt und nimmt sich, man nehme, also eigentlich Exoterik. Das ist die Unterscheidung. Und da sind eben sehr viele unbedenkliche Angebote, die dann wirken können, wenn ich das unkritisch nehme.
Wie merke ich denn, wenn ich ein esoterisch denkender Mensch bin, der sich halt auch mehr oder weniger kritisch mit dem jeweiligen Angebot auseinandersetzt, dass ich da in so eine Falle reingeraten bin, dass ich dann irgendwie in eine Bewegung reingeraten bin, die mir schadet?
Zunächst wird mir wahrscheinlich durch mein Umfeld, durch meinen Partner oder durch die Familie signalisiert, was machst du denn da? Ist das nicht gefährlich oder ist das nicht eine Sekte? Sowas müsste man ernst nehmen und wahrnehmen und nachfragen und sich Informationen beschaffen und dann wieder schauen, will ich das wirklich? Im Grunde liegt dem Ganzen, dass man nach solchen Angeboten greift, häufig eine dualistische Sicht. Ich brauche etwas von außen, was mir meinen Zustand verbessert, den man nehme Charakter. Und da müsste man sich schon überprüfen, bevor man überhaupt über den Markt geht. Will ich denn selbst an meine eigene Möglichkeit, an meine eigene Kraft, mein Potenzial dran? Oder will ich jetzt nur selber ruhig im Sessel sitzen und jemand anders vielleicht für viel Geld machen lassen, dass mir irgendwie besser geht? Das ist vom Ansatz her beim Einzelnen eigentlich schon eine Frage. Da sollten wir schon behilflich sein.
Abschließend möchte ich jetzt noch mal wissen, gibt es denn so gewisse Trendsekten? Welche Sekte oder destruktive Bewegung ist im Moment gerade in?
Ich kann Ihnen da sagen, zu was wir sehr viel Arbeit haben zurzeit, was aktuell ist. Das ist einmal die Bruno-Gröning-Gemeinschaft, die in Essen stark tätig ist. Dann ist natürlich die Zeugen Jehovas Gemeinschaft bei uns sowas wie ein Dauerbrenner. Also da kommen auch Menschen selbst häufig, die sagen, ich kann nicht mehr, ich schaffe es aber nicht allein. Bitte reichen Sie mir nur eine Hand. Wenn ich eine Hand spüre, kann ich der folgen und kann herausgehen. Es ist der Bereich des Okkultismus, der einfach ein Dauerbrenner auch ist. Also es geht darum, spiritistische Praktiken, aber es geht dann auch in die schwärzere Zone, die dann auch, je schwärzer, immer bedenklich wird, sprich Ende ist der Satanismus, das absolut Destruktivste im Kultbereich, die Esoterik-Szene, die Heiler-Szene, auch die Therapieszene, wo immer wieder Menschen über Therapie in eine Abhängigkeit kommen oder zu Schaden kommen.
Ja, diese Therapieszene möchte ich jetzt nochmal speziell ansprechen. Sind das denn ausgebildete Therapeuten, die so Sekten-Guru-mäßig arbeiten? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das kommt schon auch vor, dass es ausgebildete Therapeuten sind, die eben ein anderes Anliegen verfolgen, vielleicht Klienten, Patienten in diese Bewegung, sprich Sekte zu bringen, der ich selbst angehöre. Es sind auch Therapeuten verführbar, so eine Art kleiner Kult um sich zu halten. Wer das mal spürt und Lust daran gewinnt, Macht zu haben oder Gewinne daraus zu beziehen, ist natürlich irgendwo unter Umständen verführbar. Vielmehr sind es aber im therapeutischen Bereich eigentlich Pseudotherapeuten, also sogenannte mediale Lebensberater, die ja heute die Rolle des Priesters übernehmen und die Seelsorge und das in der Weise tun können, weil sie sagen, ich bin ja angeschlossen an die höheren geistigen Welten, ja, die dann Diagnose und Therapie channeln. Unter Umständen keine Ausbildung haben. Das Krasseste, was ich gehört habe, war eine Frau, die ehemals Putzfrau bei einer Ärztin war und gut ein bisschen abgeguckt hat und dann selbst sich aufgeschwungen hat zum richtigen Kult.
Ja, das heißt also abschließend, wenn man in so eine Bewegung reingeraten ist, beziehungsweise wenn man Freunde oder Verwandte hat, die in so eine Bewegung reingekommen sind, dann kann man sich auch an Sie wenden. Wann sind Sie erreichbar und wo?
Wir sind täglich erreichbar in der Zeit zwischen 10 bis 12:30 und zwischen 1 und 3:30 und wir machen Beratungstermine dann nach Vereinbarung. Sekteninfo ist in Essen in der Rottstraße 24, Telefonnummer 23 46 46 oder 48.
Ja, Frau Kammerns, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch.
It's hard just to smile at you, knowing you will return. You smile back in such a way that a man's heart has to burn. Emotion in your eyes, you've lost your family. You feel humbled by apologizing. I can't bear to think about it. No, you can't keep going on. Come on, come on. Deny that you're at home. Come on, come on. Your plan helps a lot when life seems so hard. Sometimes the world is more relaxed. The right key to open hearts and ignore the base we had. You start blaming me for your guilt. I can't afford to offer help and reach it. I can't bear to think about it. No, you can't keep going on. Come on, come on. Denying that you're at home. Come on, come on. I can't bear to think about it. Just stay calm and carry on. Come on, come on. Stop pretending nothing's wrong.
Das war auch schon das NEW-Magazin für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, nächsten Dienstag ab 18.25 Uhr sind wir wieder für Sie da. Ich bin Klaus Hausmann, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Can't bear to think about it. No, you can't keep going.